Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Training, Tierschutz und bewegende Geschichten. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Das freut mich wirklich sehr. Mein heutiger Gast ist Sebastian Schäfer. Sebastian ist Ausbilder für Sport- und Diensthunde, bewegt sich seit über 20 Jahren an der Spitze des Hundesports und seit mehr als einem Jahrzehnt bildet er Hundeführer aus, die nicht nur trainieren, sondern wirklich verstehen wollen, was sie tun. Seine Wurzeln liegen im Tierschutz und genau dort hat er gelernt, was Verantwortung im Umgang mit Hunden wirklich bedeutet. Für ihn ist klar, Erfolg im Hundetraining ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines Systems. Wenn du also wissen willst, wie Hunde wirklich ticken, warum Kontrolle nichts mit Zwang zu tun hat und was du aus dem Hundesport für deinen Alltag mitnehmen kannst, dann bleib jetzt unbedingt dran. Viel Spaß bei der Folge mit Sebastian Schäfer. Ja, schön, dass du hier bist. Ich denke, sehr viele werden sich freuen, deine Stimme mal wieder in einem Podcast zu hören.
Ja, das glaube ich auch. Also es sind ja ein paar Sachen, sind ja ein bisschen eingeschlafen. Einfach zeitbedingt. Hab mir natürlich dies hier auf die Fahne geschrieben, wieder diesbezüglich auch ein bisschen mehr zu machen, auch regelmäßiger. Aber wie das nun mal so ist, als selbstständiger Unternehmer, der einfach wirklich viel zu tun hat und ich bin ja auch ständig, ja, neue Sachen mir auch angucken, auch mich weiterbilden. Ja, jetzt kommt, ist noch ein Umzug, steht noch ins Haus, ganz aktuell in die Oberpfalz. Ein Teil hat es ja schon mitbekommen. Es wird nicht langweilig in meinem Leben. Da bleiben halt auch einfach ein paar Sachen auf der Strecke, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Na, und in dem Moment, wo du das jetzt gesagt hast, werden die Nachrichten reinflattern, mit welchem Datum man da rechnen kann, wenn es wieder weitergeht.
Ja, mit Sicherheit, aber es ist, ja, es wird weitergehen, aber wann es jetzt genau weitergeht, kann ich noch nicht genau sagen. Ich versuche es zumindest jetzt immer mal so mit dem Flo mal alle 4 Wochen aufzunehmen, dass man da auch so ein bisschen eine Regelmäßigkeit reinkriegt. Ich bin ja auch bei ihm im Podcast gewesen, es stehen noch ein paar andere Podcast-Einladungen an, aber bei mir ist es momentan einfach zeitbedingt ein bisschen Ruhe auf dem Kanal.
Wo geht deine Zeit beruflich gesehen gerade am meisten hin? Was machst du gerade so?
Ja, einerseits Tech Docs, die Produktion, ist ja bereits vor einem Jahr schon in die Oberpfalz gezogen. Braucht natürlich da auch noch ein bisschen Unterstützung, weil auch da der Markt trotzdem noch gewachsen ist und wir auch wirklich da sehr gut dran sind und gute Mitarbeiter, die laufen einen halt auch nicht zu. Die brauchen halt auch so ihre Zeit und die musst du natürlich auch entsprechend finden. Dann natürlich ganz viel Zeit geht in meine ganze E-Learning-Plattform. Das hat auch eine sehr schöne Größe angenommen, wo ich wirklich auch richtig Spaß habe und sehr viel Zeit reinstecke, auch in die ganzen Coachings. Es sind wieder viele Einzelcoachings. Teil, also man kann mittlerweile, ist es eigentlich schon 50% wirklich Hundeausbildung. Noch im Gebrauchshundebereich, alles was Sporthunde angeht, Sporthunde, paar Diensthunde noch. Jetzt kommt langsam auch ein paar Jagdhunde sind mit dazugekommen und natürlich auch noch so ein paar Alltagsbereiche, was auch wieder Gebrauchshunde sind. Also Gebrauchshunde ist ja ganz, ganz groß mein Steckenpferd und das wird es auch immer bleiben. Viele Hunde, viele Leute kommen da mit Problemhunden, wo ich sage, das sind für mich keine Probleme. Für mich sind das ganz normale Gebrauchshunde-Eigenschaften, die halt richtig verpackt werden müssen, die richtig erkannt werden müssen, die richtig kanalisiert werden müssen. Ja, und da wird auch in Zukunft meine Reise hingehen.
Woher dein Herzblut für diese Gebrauchshunde?
Ich liebe es, Hunde auszubilden. Ich liebe es einfach schon immer, Hunde auszubilden. Und ich habe es ja schon ganz oft erzählt, auch in meiner Tierschutzzeit. Es ist mir auch im Tierschutz immer bei vielen Hunden immer ein bisschen auf die Füße gefallen. Da ich ein Mensch bin, der in dem Hund auch immer eine Aufgabe sieht. Und viele Hunde, gerade so Straßenhunde, können damit überhaupt nicht umgehen. Das weiß ich aber auch. Ich bin der Typ Mensch, der auch von dem Hund immer auch der Aufgabe drin sieht. Ich liebe es, die Hunde auszubilden. Ich liebe es zu sehen. Auch diese Genetik, die der Hund mitbringt, zu formen, in die richtigen Bahnen zu leiten und dann natürlich auch entsprechend den Hund bei der Arbeit zu beobachten. Also das ist, da geht mir das total das Herz auf. Wer mich jetzt sehen könnte, würde meine Augen leuchten sehen.
Genau das wollte ich gerade sagen. Ey, du sagst das und du fängst sofort an zu strahlen. Ey, die Augen gehen auf und man sieht, wie du irgendwelche Bilder so vor deinem geistigen Auge hast, die da abspielen, die einfach geil sind.
Ja, und ich habe dann auch immer wieder, ich habe jetzt gerade wieder so einen Fall mit einem Jagdhund gerade vor mir, Deutsch Kurzhaar, 9 Monate, mehrfach schwer gebissen in der Familie. Ich nehme den kurz in die Ausbildung rein. Ich habe den mit aufs Feld genommen. Ich habe den mit an den Hasen genommen. Oh, ich kriege gerade Gänsehaut. Du siehst einfach, wie glücklich dieser Hund ist, wenn der einfach arbeiten darf, wenn der seiner Passion nachkommt. Und das kann man auch als Familie, wenn man das weiß, richtig zu verpacken, kann man damit wunderbar umgehen. Aber so einen Hund muss man halt wirklich eine Aufgabe geben. Der muss jetzt nicht irgendwo bejagt werden oder ähnliches, aber zumindest gerade im Suchbereich eine Aufgabe geben, persönliche Gegenstände suchen oder ähnliches. Und die Hunde sind echt gottglücklich.
So, dass das heute einer der Gründe ist, warum wir so viele Hunde haben, die irgendwie auffallen oder die als so schwierig tituliert werden, weil sie einfach keine Aufgabe mehr haben und nicht gescheit ausgelastet werden?
Ja, ganz gut. Also es ist nicht nur das Auslasten, muss ich immer wieder dazu sagen. Es ist ein Punkt ist die richtige Erziehung. Richtige Erziehung, Grenzen setzen, möchte ich nicht. Und das muss man nicht mit Gewalt tun. Andererseits aber auch der Punkt, den Hund dazu zu bringen, das auszuleben, was genetisch in ihm drinsteckt. Und auch gerade jetzt, dadurch, dass ich ja einen Jagdschein habe und auch in der Jagdhundeausbildung mich natürlich auch total reinarbeite. Ich bin ja da steckt ja mein Herzblut drin, auch da neue Wege, andere Wege zu gehen. Und man sieht einfach auch einen Hund, selbst einen Hund, der bejagt ist. Und ich sehe es an meinem Hund und auch mein Jagdhund ist jetzt nicht der einfachste Jagdhund, muss ich auch dazu sagen. Trotz alledem funktioniert er wunderbar im Alltag, der funktioniert wunderbar in der Familie. Ihr habt es gerade im Hintergrund ein Kind kreischen gehört, die ist halt noch ein bisschen aufgedreht. Das funktioniert alles total gut mit den richtigen Grenzen, aber auch mit der richtigen Aufgabe und mit der richtigen Auslastung.
Was heißt für dich richtig erziehen?
Richtig erziehen ist einfach, dass man vor allen Dingen, und das sehe ich auch ein ganz großes Problem, gerade im Gebrauchshundebereich, der Hund steht vor einem, sagt, boah, ich will, ich will, ich will. Und der Hundeführer sagt, ja, wenn du das machst, dann spiele ich mit dir Bällchen oder ich gebe dir Futter dafür. Viele sehen das immer als, der Hund muss mit der Rute wedeln, der muss positiv aussehen. Ich sehe das immer so als sehr, also der Hund fängt dir an, was zu fordern. Und mein Hund fordert zum Beispiel gar nichts, wenn er arbeiten geht, sondern wenn der arbeiten geht, dann arbeitet mein Hund ganz oft aus einem, ich nenne es jetzt mal ein bisschen depressives Verhalten, weil die Rute unten hängt, weil der Hund entspannt ist. Und erst dann geht auch bei mir die Arbeit los. Also gerade diese Signale, dieses alles, was Emotionen angeht, alles, was Erregungslagen angeht, ob die jetzt positiv sind, negativ sind, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Alles, was Erregungslagen sind, werde ich gerade bei einem jungen Hund oder bei einem Hund, den ich anfange, auch als Problemhund bekomme, erziehe, fange ich erstmal an, gar nicht drauf einzugehen, sondern erstmal wirklich nur die Sachen der Entspannung verstärken, aber gar nicht diese Erregtheit.
Spannend, weil man sonst oft hört, dass es halt genau um diese Dynamik, um den Ausdruck, um genau das geht und man das so ein bisschen herauskitzeln will und immer unterstreichen möchte.
Nee, bei mir kann ein Hund so die erste Zeit, darf der ruhig demotiviert aussehen. Auch Leute haben schon zu mir gesagt, deine Hunde sehen sehr lasch aus, die sehen sehr meidig aus. Das sind, weil die Hunde einfach entspannt sind.
Dadurch Wie schaffst du das, dass die entspannt sind in der Arbeit?
Indem ich einfach Entspannung fördere. Also mein Hund wird nie in der Unruhe, also Unruhe ist rein körperliche Erregtheit, Pfeifen, Bellen oder ähnliches, werde ich zum Beispiel mit so einem Hund nie anfangen zu kommunizieren, schon mal gar nicht, also auch nicht ansprechen, genauso aber auch in keinster Weise irgendetwas verstärken. Und da achte ich halt sehr, sehr, sehr penibel drauf, dass da überhaupt nichts passiert in dem Moment. Ist der Hund einfach mal ruhig, relaxed, entspannt, dann gehe ich hin, dann fange ich den mal an zu streicheln, dann bekommt der meine Hand Futter. Und da siehst du schon automatisch, dass sich da beim Hund eine ganz andere Dynamik einstellt. Meistens wenig Dynamik. Ich muss es allerdings wieder, für viele Leute fangen jetzt an, genau solche Sachen dann zu Hause zu trainieren. Es ist aber auch Arbeit am Menschen. Also auch ich muss mir gerade bei solchen Aufgaben, bei solchen Arbeiten auch immer wieder den Spiegel vor Augen halten und sagen, Bist du selber in der Ruhe? Bist du selber im Gleichgewicht? Bist du, es hört sich jetzt ein bisschen sehr spirituell an, das ist aber so, weil der Hund ist eigentlich immer der perfekte Spiegel des Menschen. Und das siehst du in allen Bereichen. Und das, ich möchte da gar nicht auf den, in den spirituellen Bereich oder Ähnliches reingehen, sondern auch aus meinem Resozialisierungsbereich, wo ich auch schon viel mit Gebrauchshunden zu tun gehabt habe. Und gerade wenn es um das Thema Beißvorfälle geht, habe ich halt schon viele üble Sachen erlebt. Und ich hatte denn woanders schon diesen Fall mal in dem Podcast besprochen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es war. Aber ist zum Beispiel ein Rottweiler dabei gewesen, der mehrere Männer sehr bös, sehr übel verletzt hat. Aber nur aus dem einfachen Grund, weil er die Probleme der Besitzerin gespiegelt hat, die einfach schwer vergewaltigt worden ist mehrfach.
Und da bist du also für dich dran, um immer wieder zu gucken, in welcher Stimmungslage bist du? Was überträgt sich auf den Hund? Bist du in einer Stimmungslage, in der du trainieren kannst oder eher nicht?
Das spielt für mich eine ganz große Rolle. Also schlechte Laune, schlechte Tage ist immer ganz, ganz schlecht zu trainieren. Und gerade wenn du so Hunde führst, wie ich sie führe, also auch für deine Leute, die noch vielleicht noch nichts von mir gehört haben. Wir haben im Haushalt zwei belgische Schäferhunde, ein Rottweiler, also der Chap ist 9, der Mad Max ist 4, ein Rottweiler Odo 2 Jahre, ein Deutsch Drahthaar 11 Monate und jetzt ganz neu noch ein Prager Rattler. Und du erkennst in allen Hunden die Gebrauchshundeigenschaften. Auch der Rattler hat Gebrauchshundeigenschaften. Also der hat auch richtig Bock, sich mit Wild auseinanderzusetzen.
Bekommen wir auf jeden Fall.
Macht Spaß, ist einfach, ja, macht Spaß.
Lass uns, wenn du magst, ein bisschen reingehen in deine Hundesportart, ins Mondio. Weil ich jetzt eben so erstaunt war, dass du gesagt hast, du willst, dass die immer aus der Ruhe heraus, das macht für mich Sinn, aber du sagst, die sollen dabei entspannt sein, aber ist doch schon eine sehr körperliche Sportart.
Definitiv, also Entspanntheit hat natürlich auch was, gerade mit dem Sport, spielt das eine sehr große Rolle und du kannst auch diesen Hund in einer gewissen Entspanntheit auch da drin führen, gerade was zwischen den Übungen angeht. Also bei uns zählt ja wirklich, wer sich den Sport schon mal angesehen hat, da sieht man ja auch immer einen Richter, der da hupt. Du startest mit der Hupe, dann startet die Übung und es endet mit der Hupe. Und wenn du von Übung zu Übung gehst, die an einem offenen Platz, Spielfeld, wie man immer so schön sagen, stattfinden, wenn du zum Beispiel vom Fußlaufen zu den Positionen Distanzkontrolle gehst, sind ja auch immer ein paar Meter dazwischen, kann der Hund ganz normal locker neben dir laufen, der muss dich nicht permanent die ganze Zeit angucken, der muss einfach locker, ruhig, normal neben dir laufen, reicht vollkommen zu.
Und wahrscheinlich dient genau diese Entspannung dann auch dazu, dass der Hund überhaupt diese lange Dauer der Prüfung durchhalten kann?
Definitiv. Also es ist für mich eine der Gebrauchshunde-Eigenschaften, was natürlich auch gerade in Bereiche rausgeht, gerade auch im Diensthundebereich, da muss man da gar nicht vom Schutzhundebereich sprechen, sondern generell, wo Hunde in irgendeiner Weise arbeiten, die arbeiten ja nicht immer, ich sage jetzt mal, 30 Minuten am Stück, aber auch gerade auch diese Hunde können mal während einer Sucharbeit oder Ähnliches zwischendrin kurz entspannen, durchschnaufen und weitersuchen. Ist ja vollkommen natürlich, ist ja bei uns genauso. Ich vergleiche auch immer gerne so, dass die Arbeit des Hundes immer gerne auch mit einem Muskel. Wir trainieren ja auch einen Muskel. Dann entlassen wir den Muskel kurz ausruhen und dann trainieren wir den Muskel weiter, um natürlich auch auf eine entsprechende Leistung für den Hund zu kommen.
Wann hast du angefangen mit Mondio?
Das sind genau 17 Jahre.
Crazy. Was fasziniert dich so sehr, dass du so lange dabei geblieben bist?
Es ist einfach die Vielfältigkeit. Es ist die Abwechslung, weil du nie weißt, was kommt. Also wir haben eine Prüfungsordnung, die auch ganz klar festschreibt, was gefordert ist. Aber wie es ausgeführt wird, auf welchem Gelände, was auf dem Gelände aufgebaut ist, wie die Übungen dann im Endeffekt gestaltet werden von den Richtern, es ist halt immer unterschiedlich, es ist immer was Neues und wer es richtig gut betreibt, trainiert auch vorher nicht auf dem Feld. Und da siehst du halt natürlich auch dieses, und das ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe, den Hund zu formen, den Hund wieder auf neue Gegebenheiten einzustellen und natürlich aber auch den Hund einerseits gehorsam zu haben, andererseits aber auch vom Geist her so flexibel zu sein, dass er sich immer wieder auf neue Sachen einstellen kann.
Das gefällt mir. Du machst Problemlöser aus denen.
Ja, definitiv. Das ist für mich ist er letztendlich auch ein Hund, der Gebrauchshundeeigenschaften hat. Muss natürlich auch immer irgendwo ein Problem lösen, genauso aber auch eine Hürde lösen. Und das macht halt auch was, das macht halt auch was mit dem Hund, weil der Hund vor allen Dingen auch lernt, gerade auch für den Alltag viel konstruktiver mit Sachen umzugehen.
Das gefällt mir, dieser Transfer in den Alltag. Das heißt, du trainierst eine Hundesportart und der Hund erarbeitet sich Skills, die er logischerweise überträgt. Und was merkst du im Alltag, was ihm dadurch leichter fällt?
Generell auf wie er auf Reize reagiert. Also gerade weil wenn es in dem Bereich Impulskontrolle spielt natürlich bei uns eine ganz große Rolle. Und ich sag mal, wenn jetzt gerade gerade mal 2, 3 Kinder da sind, sind die Hunde jetzt nicht unmittelbar in den Kindern. Das würde ich nicht machen. Meine Hunde haben Gebrauchshundeeigenschaften, der Verantwortung bin ich mir bewusst. Allerdings, wenn da mal ein Ball irgendwo am Gartentor oder am Zwinger vorbeifliegt, fangen die nicht an zu eskalieren. Da bleiben die trotzdem ruhig auf ihren Plätzen liegen oder pennen einfach weiter, reagieren nicht auf Schreie, werden die hysterisch oder ähnliches. Das ist für die einfach täglich Brot.
Was glaubst du, woher kommt dann, woher kommen die Gegenstimmen, die sagen, dass eure Hunde gefährlich sind? Wenn du jetzt gerade sagst, dass durch dieses Training das eigentlich so ist, dass sie im Alltag dadurch sogar kompatibler werden.
Unwissenheit und schwarze Schafe. Ganz großes Thema ist erstmal Unwissenheit. Das ist erstmal ein ganz großes Thema, weil sich natürlich viele nicht erklären können, wie bekommst du einen Hund dazu, dass er so hört? Wie bekommst du dazu einen Hund, den du im Menschen, und ich nenne es jetzt wirklich mal mit Absicht einen Menschen oder einen Menschen, der in einem Anzug steckt, ist ja bei uns, der Helfer ist ja mit dem Kostüm verkleidet, den du hinterher schickst und du kannst ihn hinter ihm kurz vorher abpfeifen. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass der Hund auch immer ein Ohr hinten beim Hundeführer hat. Und wenn du hat man jetzt auch gerade in den letzten YouTube-Videos gesehen, beziehungsweise auch in den letzten Reels auf Instagram, wenn ich so kleine Mali-Welpen habe, wo ich im Vorfeld ja auch den Züchtern schon sage, mach mal gar nicht so viel Trieb mit den Hunden, mach mal gar nicht so viele Trieblagen, lass das lieber den Trainer formen. Kannst du natürlich auch schon mal mit einer Weißwurst vor dem Hund herspielen, hältst sie mal ruhig, der spuckt sie schon aus, kannst du sagen aus, beziehungsweise kannst du die Pfeife schon ausbauen, gibst den Gegenpol Futter oder gibst dir gleichwertige Bestätigung und so kannst du schon natürlich sehr gut switchen. Man muss natürlich immer lernen zu erkennen, wo ist die Motivation des Hundes am meisten, ist die mehr beim Helfer oder ist die mehr beim Hundeführer? Und dann lassen wir das einfach mal ein bisschen ins Gleichgewicht gehen. Und wenn du dieses Gleichgewicht nicht nur in eine Richtung förderst, sondern in beide Richtungen von Welpen an richtig förderst, dann wird das auch richtig gut funktionieren. Aber da muss man sich halt auch mal hinsetzen oder man muss mal halt mal zu jemandem hingehen, der auch sich mit solchen Bereichen, mit solchen Sachen auskennt. Deswegen spreche ich ja auch gerne in Referaten sehr gerne über solche Sachen, auch über Trieblagen, auch gerne über Emotionen und Ausdrucksverhalten vom Hund. Und da kann es halt auch mal sein, dass der Hund das erste Jahr nicht hier so, dass der Pinsel steht wie so ein Skorpionstachel, sondern der hängt auch die Rute mal runter. Und da spielen viele Faktoren dann natürlich auch mit einer Rolle. Man möchte einen motivierten Hund haben einerseits, aber andererseits brauchst du halt auch den Gegenpart. Und da bin ich dann halt schon sehr bedacht drauf, dass diese Waage immer gleichmäßig gehalten wird.
Und schon kannst du sofort einfach zum Beispiel einen, ich sag mal in Anführungsstrichen, einen normalen Familienhund nehmen, der ein Problem mit Jagen hat, hast du genau das Gleiche. Ne? Das Reh rennt weg, der Hund rennt hinterher und Ziel wäre es ja rein theoretisch, ihn abpfeifen zu können. Und dann sind wir bei dieser Waage, von der du eben gesprochen hast. Klappt das oder klappt das nicht?
Dass dann effektiv funktioniert am Reh mit dem Jagdhund, wage ich zu bezweifeln. Also da bin ich ehrlich, das wage ich zu bezweifeln. Was du allerdings einfach machen kannst, wir müssen was ich den Leuten versuche auch immer zu vermitteln, lernt doch mal mit den Trieben eurer Hunde umzugehen. Und warum nicht auch mal einen Hund gezielt jagen lassen. Und jetzt sind wir ja schon wieder bei Unwissenheit. Viele gehen ja schon davon aus, wenn ich sage, wir lassen den Hund mal gezielt jagen. Und das muss ja aber nicht das Reh sein. Das kann ja zum Beispiel auch ein Ball oder eine Beißwurst sein. Und wenn du da im Vorfeld schon mal den Hund beibringst, hey, wenn du mich ansiehst, wenn du abfragst, wenn du eine Idee hast, mit mir zu kommunizieren, dann gebe ich dir das, was du möchtest, ja, kann relativ schnell gut Gehorsam entstehen.
Warum haben wir im Jahr 2026 deiner Meinung nach so viel Unwissenheit, wo es doch so einfach ist, über Instagram, Google, ChatGPT, all diese Sachen, die uns zur Verfügung stehen, so viele, zumindest mal Antworten, ob die dann immer richtig sind, lassen wir mal dahingestellt, aber zumindest so viele Antworten auf offene Fragen zu bekommen?
Weil ganz viele verlernt haben, selbstkritisch zu sein. Wenn jemand hingeht und über irgendjemanden sagt, ich würde das anders machen oder ich würde das ist für mich nicht das richtige Verhalten, geht man immer davon aus, dass man persönlich angegriffen wird. Ich sehe solche Sachen lieber eher so ein bisschen als Eye-Opener. Und dass man auch einfach mal als Trainer auch mal zu jemanden hingeht und sich vielleicht auch mal darüber informiert, was derjenige macht und warum er es macht. Und es ist natürlich immer, und es ist, daraus entstehen auch so, man kann auch in 3 Minuten oder in 10 Minuten keine komplette Ausbildungsphilosophie und keinen kompletten Ausbildungsweg zeigen. So, und gerade dieses Selbstkritische, sich mal damit auseinandersetzen, mit dem, was ich tue, oder jemand anders guckt sich es mal anders an, das ist halt für viele schon problematisch. Und viele sehen sich dann halt in ihrer, ich sag's jetzt mal, Ära gekränkt, Persönlichkeit angegriffen, wie auch immer.
Wie gehst du damit als Trainer um?
Es gibt natürlich wenn meine Mentoren mir manchmal was sagen, das tut mir auch weh, da muss ich auch manchmal ein bisschen schlucken, bin ich ehrlich. Wenn du öffentliche Kritik hast und man äußert sie, ist es immer, ich sage immer, so wie es im Wald hineinschallt, so schallt es hinaus. Und ich versuche, ich sehe das nie als persönlichen Angriff. Das ist seine Meinung über sich. Und jeder darf über den anderen eine Meinung haben, wie er möchte. Das ist mir, ich habe nichts zu verbergen, ich habe nichts zu verstecken. Ich kann mit meinen 4 Hunden auf ein Seminar gehen. Ich kann alle 4 Hunde auf den Platz legen, ohne Halsband, ohne Leine. Und ich kann eine Stunde lang mit allen Hunden die gleichen Sequenzen in der gleichen Trieblage mit den gleichen Punkten trainieren, ohne dass mir einer aus der Hand geht. Und damit habe ich doch mehr bewiesen als alles andere.
Ist das für dich ein wichtiger Punkt, dass Trainer Dinge mit ihren eigenen Hunden zeigen können?
Absolut. Also für mich macht es immer einen guten Trainer aus, der seinen Hund oder seine Hunde rausholen kann und das entsprechend zeigen kann. Nicht an Fremden, an seinen eigenen Hunden. Und über das, was ich rede, muss ich mich doch damit auch ein Stück weit identifizieren können. Ansonsten mit Sicherheit viele Trainer, die vielleicht schlechte Hundeführer sind. Ja, das mag sein, aber das gehört für mich als Trainer auch dazu, dass du dich mit dir selbst auseinandersetzt und dahin hinkommst und auch ein guter Hundeführer wirst. Es ist einfach so. Für mich sind meine Hunde mein Aushängeschild und das ist so ein Punkt, was einfach zu funktionieren hat. Und ich kann, wir haben heute Morgen gerade immer spazieren gewesen, da kommen 2 Mallis, da kommt der Rottweiler, da kommt der Trater und dann kommt der kleine Prager Radler. Und wir haben einfach einen ruhigen und entspannten Spaziergang. Letztes Wochenende sind wir mit 11 Hunden spazieren gewesen. Da ist die von meiner Lebensgefährtin die Schwester noch da gewesen mit ihren 2 Hunde. Von meiner Lebensgefährtin die Mutter war noch der Hund mit dabei, 2 andere. Wir haben keine Rangeleien, wir haben kein Theater, wir haben kein Gehetze. Es läuft einfach alles in geregelten, ruhigen Bahnen und du kannst überall spazieren gehen und keiner guckt dich blöd an. Ich nehme meine Hunde an die Leine, wenn ein Jogger kommt. Ich nehme meine Hunde an die Leine, wenn ein Fahrradfahrer kommt. Und wenn mich einer blöd anmault, dann sage ich einfach Entschuldigung. Und danach ist der Drops für mich gelutscht. Ich diskutiere da auch nicht. Das ist auch so eine Sache, das ist auch wieder so eine Respektsache.
Ja, ich habe ein Reel gesehen von dir. Da hast du einen Hund an der Leine, nicht deinen eigenen, ich vermute einen Kundenhund. Und du erzählst der Halterin, dass da vorne gleich ein anderer Hund kommt. Und ihre Frage ist sofort, Rüde oder Hündin? Und du sagst, ey, das spielt hier überhaupt keine Rolle. Das ist nicht unser Thema. Ich sag dir einfach, da vorne kommt ein Hund und ich will, dass der sich hier anständig benimmt. Denn wir bleiben einfach bei unserem Hund.
Das ist aber auch wieder so eine, ich nenne es jetzt mal ein bisschen, ist eine Entschuldigung für das Fehlverhalten des Hundes oder dass man den Hund nicht kontrolliert bekommt. Es spielt für mich keine Rolle, was mir von Hund entgegenkommt. Und das ist auch das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dieses mit sich selber im Reinen sein, aber auch klar den Fokus auf den Hund haben. Das ist eine 65 Kilo Bordeaux-Dogge auf 55 Kilo Frauchen über 60. So, und auch die hat es gelernt, diesen Hund mit diesem Potenzial zu führen. Aber das bedeutet halt auch, möchte ich nicht. Wo sind deine Grenzen? Wo kann ich abgrenzen? Wo gehe ich spazieren? Wie gehe ich spazieren? Und wenn man das mal so ein bisschen gut verpackt, auch in 3 Tage Training, ohne dass du den Hund da irgendwo mit irgendwelchen Schreckreizen oder sonst überlagern musst, sondern wirklich erstmal die richtigen Sachen verstärkst und den Hund nicht in irgendeinem Film das machen lässt, was er will, ist auch so ein Hund problemlos handelbar.
Heute an so einem Punkt, und das ist jetzt ja kein Einzelfenomen, dass wir so oft eine Entschuldigung dann irgendwo suchen.
Ah, ich sag mal, die Entschuldigung, das ist ein Zeichen von Hilflosigkeit. Hilflosigkeit und für das, was der Hund im Endeffekt tut, weil man auch ganz oft nicht den richtigen Weg bekommt, auch nicht die richtige Anleitung. Es gibt viel zu viele Trainer, die doktern viel zu lange an dem Hund herum. Wenn ich einen Hund habe, wo ich dem Hund bzw. dem Besitzer nicht helfen kann innerhalb kürzester Zeit, bin ich nicht der richtige Trainer. Und dann lasse ich die Leute auch gehen. Dann fange ich nicht an, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und sagen, komm doch ein halbes Jahr zu mir, nur dass meine Tasche gefüllt ist. Mir ist immer wichtig, dass die Leute auch von dem Trainer eine ehrliche Meinung kriegen. Und ich habe auch schon Leute nach Hause geschickt, wo ich gesagt habe, ich bin definitiv nicht der richtige Trainer für euch und für eure Hunde.
Finde ich spannend, dass du das sagst. Ich mache das auch so. Ich sage zu den Leuten vorher, ey, wenn ihr am Ende von dieser Stunde nicht weiter seid als vorher, dann braucht ihr keine zweite Stunde zu mir kommen, weil dann habe ich euch ja eine Stunde schon nicht helfen können. Das macht gar keinen Sinn.
Ja, das bringt auch nichts. Und das gehört für mich dazu. Also meine Leute, die müssen, die kriegen das am Anfang schon gesagt. Mir ist ganz wichtig, dass die wirklich, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber mir ist immer effektives und leistungsorientiertes Training extrem wichtig. Sprich, ich möchte eigentlich, dass ich innerhalb der ersten Woche schon mal 25% verbessert haben, mindestens. Kommt natürlich jetzt immer ein bisschen auf den Fall des Hundes an, aber das spielt für mich schon mal eine ganz große Rolle und dafür habe ich auch Sachen geschaffen, genauso auch die E-Learning-Plattform, wo ich wirklich sagen kann, hey, hier hast du deine Bibel, wo du hingehen kannst und wo du immer wieder auf meine Sachen, auf meine Denkensweise zurückgehen kannst und immer wieder einen Aha-Punkt bekommst.
Der große Vorteil von dieser E-Learning-Plattform gegenüber einem Training, wo ich zum Trainer hinfahre oder der Trainer zu mir kommt?
Ja, wenn du zu einem Trainer hingehst und der Trainer erzählt dir eine Stunde irgendetwas, am nächsten Tag hast du nur noch 20% davon im Kopf. So, und jetzt, wenn du jetzt in eine E-Learning-Plattform hingehst und sagst, ich gucke mir das an, ich schaue mir das an, gehe zu dem Trainer, schaffe eine Basis, wie der Trainer arbeitet, gehe dann zu dem Trainer, gehe in ein Schwerpunkttraining, kann ich doch schon bei einem wahnsinnig guten Wissensschatz ansetzen, wo ich den Hund doch viel effektiver trainieren kann. Und wenn die Person nach Hause geht und sich nicht sicher ist, kann ich mir eine Frage stellen. Ich kann sagen, hey, geh nochmal in Lektion 2 rein und hör dir das nochmal genau an, was ich dir dort über das Ausdrucksverhalten vom Hund erkläre, was richtig ist, was du bestätigen sollst, was du nicht bestätigen sollst. Und das erkläre ich zum Beispiel da ganz genau. Vor allen Dingen, was du nicht bestätigen sollst. Und es ist immer ganz wichtig, Fehler zu analysieren und zu erkennen. Und vor allen Dingen, die meine Interpretationsweise mal ganz schnell weglassen, sondern versuchen zu denken, wie der Hund denkt. Und das ist auch einer der ganz großen Sachen, dass wir unsere Denkensweise viel zu viel in den Hund hineininterpretieren und gar nicht die Denkensweise von dem Hund verstehen.
Haben wir verlernt, den Hund als Hund zu sehen?
Ja, ein Stück weit. Es ist Kinderersatz, so ein bisschen Psychologe, auch so ein, wie soll ich sagen, so Ich habe jetzt gerade mit jemandem Diskussion drüber gehabt, weil es um das Thema Schutzdienst geht, so um dieses, ihr habt doch alle ein Ego-Problem, weil ihr müsst ja einen Hund irgendwo vorführen. Da sage ich, ja, aber das Ego-Problem hast du aber auch mit deinem Tierschutzhund. Du musst es ja irgendwas retten, um dass es dir irgendwo besser geht. Also wenn wir es ganz genau nehmen, wir können alles kaputt denken und kaputt reden. Und gerade auch heutzutage mit ChatGPT und KI, es ist alles möglich. Du kannst es in die eine Richtung reden, du kannst es aber auch in die andere Richtung reden. Ich sage immer, die Wahrheit liegt am Ende des Tages immer in der Mitte. Immer. Und wir werden uns erst dann auch mit allen Sachen gut respektieren, wenn wir die goldene Mitte finden für jeden von uns und damit gut und glücklich leben können.
Glaubst du, wir finden die irgendwann?
Wenn jeder an sich selbst arbeitet und von sich selbst immer ein Stück weit abgibt und auch sich ein Stück weit was eingesteht, auch den anderen gegenüber und den anderen respektvoll behandelt auf jeden Fall. Ich gebe es zumindest nicht auf und ich lebe mit dieser Einstellung ganz gut.
In diesem Jagdhunde-Game bist du ja noch nicht so lange drin. Wie kam es dazu?
Also seit Kindheit gehe ich angeln. Ich liebe es zu angeln, ich liebe es draußen in der Natur zu sein. Ich bin in der Natur groß gewachsen. Also ich bin jetzt nicht im Wald groß geworden, aber ich bin als Kind halt nur draußen im Wald in Baumhuden gebaut. Ich habe als Kind schon gerne Jagd gespielt, komme auch vom Lande. Und für mich ist es halt immer so dieses Ehrlichste. Es hört sich jetzt vielleicht in der heutigen Zeit ein bisschen blöd an, aber ich drücke es wirklich so aus. Dieses Ehrlichste am Tier, auch dieses Tier so respektvoll zu behandeln, um zu wissen, wenn du ein Tier isst, dass es auch tötest. Und das ist bei uns halt von Kindesalter da gewesen. Ich bin auf dem Land groß geworden und wir haben das als Kind, haben wir das schon gesehen. Und über die Jahre, ich wollte immer Jäger werden, das hat sich nie ergeben. Durch meine internationalen Seminare, wenn ich irgendwo gewesen bin und ich hatte die Möglichkeit, bin ich immer viel mit Jagen gewesen. Ich bin in Deutschland viel mit Jagen gewesen, habe hin und wieder auch mal einen Jagdhund ausgebildet. Und ja, letztes Jahr habe ich dann gesagt, jetzt wird das mal in Angriff genommen, bevor es zu spät ist.
Was fasziniert dich an dem Thema Jagdhund?
Jagdhund, rein die Hundeausbildung. Also es sind natürlich ganz, ganz viele andere Aspekte wieder. Trainingswege sind für mich ganz oft, also nichts Neues oder sowas, nicht viel Neues, Herangehensweise ist neu. Ich lasse ja sehr viel von meinem Wissen einfliegen, auch fließen, was auch aus der Spürhundearbeit rauskommt. Genauso aber auch aus dem Sport- und Dienstbereich. Aber allein das zu sehen, auch das, was man aus den Hunden rausholen kann oder auch wie diese Hunde arbeiten und auch in welchen Bereichen die arbeiten, das ist jetzt nicht immer nur der Hund geht aufs Feld und muss einen Hasen finden oder muss einen Huhn finden oder muss jetzt irgendwo entwillt, irgendwo gezielt irgendwo hinjagen, darum geht's gar nicht, sondern auch alles, was im Jagdhundebereich ist, alles, was das Thema HSP angeht, alles, was das Thema Nachsuche angeht und jetzt nicht immer unbedingt Nachsuche von einem angeschossenen Wild, sondern von alles, was nach Autounfällen wieder in den Wald hineinläuft. Was es angeht, aber auch Tiere, die jetzt irgendwo in Bereiche sind, die man irgendwo raussuchen muss, gezielt raussuchen muss, ist halt einfach der Jagdhund dafür prädestiniert.
Du hast schon immer Bock drauf, so die natürlichen Anlagen der Hunde einfach zu verstärken, ne?
Ja. Weil das auch die Anlage ist ja über Jahrtausende rein selektiert worden. So, und wenn ich die Anlage meines Hundes verstehe, und wenn ich die Anlage meines Hundes, ja, wenn ich die verstehe und kanalisieren kann, dann habe ich auch einen wahnsinnig guten Umgang mit meinem Hund. Und das ist ja ganz vielen Leuten gar nicht bewusst, was eigentlich in so einem Hund drinsteckt. Ich nenne da immer gerne diesen Modehund, den Wischler. Das ist der Wischler, die siehst du seit ein paar Jahren wie Sand am Meer. Ich habe schon vor 20 Jahren im Tierschutz schon den ersten Wischler gehabt mit einem richtig schweren Weißverfall. Den Hund in diese Genetik da zu selektieren. Du hast einfach gesehen, dass du auf einmal einen total glücklichen Hund hast, der sich verstanden fühlt, ohne dass der die ganze Zeit, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht. Wo du einfach nur einen frustrierten Hund hast, der im Endeffekt nur auf den Deckel bekommen hat, und das nicht körperlich, einfach nur, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht, der einfach dann sich irgendwann Luft gemacht hat. So, und jetzt durfte er einfach das tun, was in ihm drin steckt. Und auf einmal hast du einen Hund, der eine total coole Socke ist.
Woher kommt dein ganzes Wissen?
Ich habe schon immer mit den richtigen Leuten zusammengearbeitet. Wenn ich von jemandem irgendetwas gesehen habe, was ich richtig geil fand, ich mehr darüber wissen wollte, bin ich denjenigen so lange auf die Eier gegangen, bis ich die Antwort bekommen habe, die ich haben wollte. Und da bin ich wirklich gezielt zu den Leuten hingegangen. Also ich bin Leuten so lange auf den Sack gegangen. Also ich könnte mich an ein Seminar erinnern bei der Esther Schalke, und die wollte in der Pause nicht angesprochen werden. Ich habe da also einen Zettel geschrieben und habe das ihr zustellen lassen, weil ich mit dir reden wollte. Ich wollte einfach mit dir reden. Ich wollte Fragen beantwortet haben. Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Oder bin ich ihr so lange, und die Antwort wollte ich von ihr haben, da bin ich ihr so lange auf den Sack gegangen, bis ich diese Antworten bekommen habe, die ich haben wollte.
So, gibt es heute noch Fragen, auf die du Antworten haben willst?
Die ergeben sich meistens, wenn ich Leute arbeiten sehe. Wenn ich Leute arbeiten sehe mit Hunden oder wenn ich Trainingsweisen sehe, die ich nicht verstehe, aber verstehen möchte. Man muss nicht immer alles verstehen. Also es gibt Sachen, ja, die muss ich nicht verstehen. Da frage ich einmal nach. Auch selbst wenn ich auf Instagram was sehe, ich frage nach, und je nachdem, wie die Antwort ist, weiß ich schon, ob man mir die Antwort geben möchte oder ob man sie mir sie nicht geben möchte. Aber ansonsten frage ich dann schon gezielt nach, und daraus ergibt sich eigentlich auch so eine Dynamik, wo man ganz oft ganz schnell in Austausch geht. Und ich habe auch dadurch schon richtig viele coole Leute kennengelernt. Das Dumme ist aber, die coolen Leute, die diesen richtig coolen Shit machen, ich möchte es mal wirklich so ausdrücken, das sind immer die, die wenig Follower haben und ganz oft nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Und die triffst du dann einfach mal auf einem Seminar, oder die haben wenig Follower, du guckst einfach mal so das Training an. Das sind auch Leute, die labern nicht so viel, die haben keine Top-Video-Qualität, sondern die machen wirklich einfach nur richtig gutes Training. Und ja, und dann hocke ich mich halt einfach mal mit den Leuten hin und hocke mich zusammen und rede mal mit denen. Ich habe vor 2 Jahren habe ich auf dem Seminar Gerd Lederer getroffen. Schon viel von dem gehört, fand ihn mega, musste feststellen, dass der gar nicht so weit von mir weg wohnt. Und ich habe einfach mal an einem Abend 5 Stunden mit dem Mann zusammengesessen, geredet, wir haben ein bisschen was getrunken miteinander. Das ist ein total cooler Abend gewesen. Ich musste danach auch da übernachten, weil ich nicht mehr Auto fahren konnte. Aber ich habe meine Antworten gekriegt. Und ich habe richtig coole Antworten gekriegt. Antworten, die sich mir erschlossen haben. Das ist nicht nur irgendwas erzählt, weil man das schon immer so gemacht hat, sondern wirklich richtig Antworten bekommen habe. Und das macht für mich auch wieder diesen guten Trainer aus, dass ich auch wirklich mit der Materie auseinandersetzt. Und so bin ich zu meinem Wissen gekommen. Ich bin halt wirklich den Leuten, auf Deutsch gesagt, so lange auf den Sack gegangen, bis ich die Antworten bekommen habe, die ich haben wollte.
Und dann hast du die Sachen ausprobiert?
Ich habe immer wieder ausprobiert. Also ich habe immer wieder ausprobiert, versucht, wieder, habe auch meine Hundeausbildung auch immer wieder mal über den Haufen geworfen, auch wenn ich mit einem Hund irgendwo nicht weitergekommen bin. Habe ich immer irgendwo jemanden im Petto gehabt, wo ich gesagt habe, der kann mir da helfen. Und da bin ich zu demjenigen hingegangen, habe denjenigen angerufen, bin hingefahren, habe gesagt, jetzt brauche ich deine Hilfe. Du musst jetzt hier nochmal bitte drüber gucken. Und da bin ich da hingefahren, habe da drüber gucken lassen.
Das heißt, man muss einen Invest leisten?
Immer. Du willst erfolgreich sein, musst du investieren. Und wenn du, ja, du musst immer investieren. Ob es was Finanzielles ist oder ob es dein eigenes Ego ist oder ob du von deinem hohen Ross nach unten kommen musst, irgendwas musst du immer investieren. Sonst wirst du nicht zu den Antworten kommen, die du vielleicht brauchst. Ist einfach so.
Wie siehst du die Hundeszene heute so allgemein? Du hast eben gesagt, die richtig coolen Sachen machen, sind die, die man eigentlich gar nicht so wahrnimmt. Das heißt, auf der anderen Seite, die wir wahrnehmen und die richtig Marketing verstanden haben und High-End-Quality-Videos machen, sind dann nicht immer unbedingt die fachlich auch am besten aufgestellt sind?
Also es gibt, also ich möchte jetzt nicht alle über den Kamm scheren, definitiv nicht. Aber es gibt ein paar Leute, wo ich ganz klar sage, die haben Marketing richtig gut verstanden, die wissen sich richtig zu verkaufen. Sieht man auch dann meistens einfach mal, wenn man so die Historie der Leute anguckt, dass die halt, weiß ich nicht, schon mal 15 Jahre Versicherung verkauft haben, erfolgreich, und danach jetzt nur noch ein bisschen Hundetraining machen. Solche Leute gibt es und die haben dann auch entsprechendes, die wissen sich zu vermarkten. Gibt aber auch Leute, die sich wissen zu vermarkten, die richtig gut sind. Gibt es unter anderem auch Versicherungsleute, ehemalige, die sich auch wissen als Hundetrainer richtig, die auch wirklich eine gute Fachkompetenz haben. Gibt es genauso. Aber leider fehlt da so ein bisschen das Gleichgewicht drin. Und viele Sachen, es sind halt oftmals immer, und gerade auch Vermarktung, sind natürlich auch kleine Videosequenzen, die gut dargestellt. Und wenn du das halt gut darstellen kannst und alle sagen, juhu, und dann spielt natürlich auch der Algorithmus manchmal eine ganz große Rolle, der dann denjenigen auf einmal automatisch pusht, weil der zur richtigen Zeit einfach mal hintereinander jeden Tag ein Video hochknallt und auf einmal ist der halt ganz oben.
Machen wir nochmal einen harten Cut, weil wir einfach noch gar nicht über deine andere Firma, sage ich mal, gesprochen haben, über TagDog.
Ich musste in Corona, musste ich mir einfach Gedanken. Ich habe vor Corona, so ist die Firma TechDocs entstanden. Es gab eine Zeit, gerade Diensthundeseminare, wo ich in einen Beißverfall nach dem anderen reingelaufen bin. Also ich bin, ich glaube, ich habe das, ich habe in einem Jahr sieben schwere Beißverfälle gehabt. An mir. Ja. Und das nur, weil das Material nicht gehalten hat. Und dann habe ich gesagt, nee, gar nicht vor 7 Jahren und 15. Das ist schon länger, das sind fast 10 Jahre her. 2015 habe ich TechDocs gegründet. Ich habe einfach in einem Jahr sieben schwere Beißverfälle gehabt. Also die Löcher vom vorhergehenden Seminar, die sind ja gar nicht richtig zugewiesen. Da bin ich schon wieder ins nächste gegangen, habe schon wieder den nächsten Beißverfall gehabt. Nur Geschirre nicht gehalten, Leinen gerissen, schlechtes Leinenhandling, absolut grottenschlechtes Material. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie man so Hunde arbeiten, wie man Hunde führen kann. Und gerade aus dem Dienstbereich, auch wo ich drin gearbeitet habe damals, ganz extrem, auch gerade was jetzt auch ja Spezialzugriffshunde angeht, das geht halt einfach nicht, dass man da mit schlechtem Material arbeitet. Und da habe ich gesagt, ich brauche irgendetwas, was einfach hält, und habe einen Hersteller damals gefunden, der mir das richtig so gebaut hat, wie ich wollte. Und dann hat das alles so eine, ja, so eine Dynamik gekriegt, wo ich gesagt habe, ja, wir haben gut hergestellt, für mich gebaut und so weiter. Wir haben auch ein paar Jahre gut zusammengearbeitet. Und ja, dann hat er so ein bisschen gekriselt auch zwischen uns, weil ja, meine Ideen als seine verkauft wurden. Und ja, wie das manchmal so ist in solchen Geschäftsfirmen. Da habe ich gesagt, na, ich glaube, ich muss es selber machen. Und da ist schon so die Idee so ein bisschen mehr im Kopf gewachsen, und dann kam Corona, und durch den Corona habe ich dann gesagt, okay, Hunde kannst du gerade nicht ausbilden, fängst du an selber zu produzieren. Und so habe ich die Produktionsfirma aufgebaut. Meine Mutter ist gelernte Schneidermeisterin, die hat mich dann schneiderisch noch mal ein bisschen unterstützt, hat mich dann noch mal ein bisschen an ihre Fittiche genommen. Ich bin gelernter Handwerker, komme aus einer Handwerkerfamilie. Und ja, dann ist das ganz schnell gelernt gewesen. Habe ich selber angefangen zu produzieren, habe in meinen Top-Zeiten 6 Mitarbeiter gehabt. Jetzt sind wir nur noch zu dritt. Reicht aber auch zu. Ja, und Corona, ja, und Corona ist vorbei, wieder mehr Hunde ausgebildet. Aber du kannst dich halt nicht auf beides so hundertprozentig fokussieren. Und meine Passion ist halt nur wirklich Hundeausbildung. Und manchmal ist der Zufall so, dass man Entscheidungen treffen muss, und dann war halt die Entscheidung, entweder ich schließe die Firma oder verkaufe sie. Eins von beiden hat sie gesagt, ach komm, gib sie doch mir, ich mache sie, ich kümmere mich um alles, ich möchte das auch alles so lernen, machen. Habe ich gesagt, okay, darfst du, und jetzt ist die Elisa diejenige, die das alles macht. Ich mache das noch so die Woche über so meine paar Stunden drin, einfach von der Orga her oder so Spezial-Sonderanfertigungen, da habe ich mir natürlich auch, ich habe da so einen gewissen Kopf, wie das so auszusehen hat oder wie das zu sein hat, dass es auch entsprechend hält. Und ja, aber sonst ist das, die macht das alles selber in der Oberpfalz. Ja, und jetzt bin ich hinterhergezogen.
Aber spannend, das heißt, das Ganze ist mal aus der Not heraus entstanden. Mega
So
spannend.
entstehen, so sind bei mir schon viele Firmen entstanden. wieder meistens immer wieder verkauft oder abgegeben, wie auch immer. Ja, ich habe, was solche Sachen angeht, ich habe da immer sehr gute Ideen.
Naja, und vor allen Dingen scheinst du ja jemand zu sein, der nicht nur die Idee hat, sondern Dinge dann auch umsetzt.
Ich setze gerne um. Also ich bin auch schon viel auf die Nase gefallen, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Mein guter Freund und Mentor Jürgen Böttcher, der hat schon gesagt, er freut sich schon wahnsinnig, wenn ich mein erstes Buch rausbringe. Das wird spannend. Also ich habe auch schon echt viel Geld in den Sand gesetzt, weil ich wirklich aufs falsche Ross gesetzt habe. Aber das ist so, ich brauche das mal. Ich meine, man muss auf die Nase fallen, um zu wissen, dass es nicht der richtige Weg ist. Und ich gehöre zu den Menschen, der muss immer relativ hart fallen, um das zu kapieren.
Ist das bei der Hundeausbildung auch so?
Nicht auf Kosten vom Hund, aber auch da musste ich auch schon lernen, einfach, dass es so nicht geht. Also auch ich habe schon Zeiten gehabt, wenn du erfolgsgetrieben bist, gerade weil es um das Thema Buch geht, werde ich ein ganzes Kapitel widmen. Dieses Erfolgsgetriebene auf Kosten der Hunde funktioniert ganz oft nicht oder nicht lange. Und bei mir hat es definitiv nicht funktioniert, weil der Hund mit mir nicht mehr mitgearbeitet hat. Und da ist in dem Moment sind ganz, ganz viele Sachen, auch die Konstellation unter den Hunden, das ist alles auseinandergelaufen. Die Hunde sind auch untereinander richtig pissig geworden, weil du selbst als Hundeführer, ich bezeichne mich nie gerne als Rudelboss oder Chef, wie auch immer, aber wenn du als die Person, wo sie nach oben gucken, nicht mehr der bist und nicht mehr so funktionierst und auch nicht mehr klar im Kopf bist, weil du gerade in dem Moment nicht kannst, dann läuft alles aus dem Ruder. Und das ist für mich auch ein großes Learning gewesen, auch zu sehen, was auch bei vielen, in vielen Mensch-Hund-Beziehungen, und da will ich gar nicht sagen, dass es schlechte Mensch-Hund-Beziehungen sind, sondern dass einfach die Hunde den Hundeführer ganz oft in gewissen Situationen überhaupt nicht mehr wahr oder ernst nehmen, weil er halt einfach ist, wie er ist in dem Moment.
Und dann sind wir ganz am Anfang von dieser Aufnahme, als es darum ging, dass du gesagt hast, heute trainierst du nur noch, wenn du wirklich gut drauf bist und checkst das vorher und ne, dass dieses Spiegeln da einfach nicht in die falsche Richtung geht.
Ja, also für mich muss auch im Training, wenn ein Training für mich keinen Spaß macht oder wenn ich im Training bin und es guckt einer, also in meinem Training bin und das guckt einer auf die Uhr, dass wir eine halbe Stunde fertig oder eine Stunde fertig sein müssen, packe ich meine Sachen vor nach Hause. Brauchst du mit mir überhaupt nicht mehr weiter trainieren? Dann gehe ich lieber mit meiner Hunde in der Zeit spazieren. Ich trainiere nicht mit unter Zeitdruck. Ich will meine Ruhe haben im Training, ich will meinen Spaß haben im Training. Ich möchte mich auf die Sachen, auf die Leute konzentrieren können. Und ich möchte auch, dass sich meine Leute auf mich konzentrieren können. Da spielt das eine ganz große Rolle.
Was sind noch so eine Credos im Training? Zeit haben, Spaß haben, fokussiert sein?
Sein. Also nicht heute so trainieren, morgen so. Gehört genauso mit dazu.
Fand ich auch sehr spannend. Habe ich auch ein Reel gesehen, wo du einen relativ jungen Mali an der Leine hast und zu der Besitzerin immer wieder sagst, pfeif, pfeif. Und sie pfeift. Der Hund rennt los. Du schreist von hinten, bestätigen, bestätigen, bestätigen und brichst dann einfach mal kurz zusammen.
Ja, ich habe auch gesagt, wir trainieren heute das erste Mal zusammen. Wir trainieren nicht das erste Mal zusammen. Wir trainieren schon länger zusammen. Ich guck doch einfach, dass du den Hund einfach schon Futter, wenn du abpfeifst, Futter in der Hand hast, dass der so mit so viel Gas und Freude nach hinten kommt, dass du den direkt bestätigen kannst und dich nicht erst anspringen lässt vom Hund. Braucht man alles nicht. Das sind so diese Kleinigkeiten. Und das Schöne ist halt, wenn man so einen Kameramann, das habe ich jetzt auch geguckt, dass der immer, wenn der Daniel da ist, dass der immer die Kamera in die Hand kriegt, wenn ich gerade solche Aufbautraining mache, dass wir wirklich gerade auch viele Sachen daraus mit reinschneiden. Das sind die richtig guten Sachen, wo du auch diese Kleinigkeiten bei mir im Training siehst, auf die es ankommt. Also wir haben Trainingssequenzen, da auch die jungen Hunde, die beißen bei mir an der Beinmanschette am Bein, wie die Ochsen. Der Hundeführer beißt, die spucken die Beinmanschette aus, laufen zurück und ich laufe. Also ich habe den Hund hinten an der Leine am Geschirr. Die rufen den Hund, haben Futter in der Hand und ich laufe mit der Beinmanschette, klopfen hinterher und lass mich vom Hund zum Hundeführer ziehen. Das ist, wenn man das Gleichgewicht verstanden hat, zum Motivation beißen, Motivation Futter. Und das ist auch der Punkt, wo man, was ganz viele Leute nicht verstehen können oder vielleicht auch nicht verstehen wollen, wir wissen, wie wir damit haushalten. Und wenn du mit solcher Sache schon weißt, wie du damit haushalten kannst, kannst du für dich im Alltagsbereich so viel mitnehmen. Gerade auch was das Thema Kontrolle angeht. Und Kontrolle hat nichts damit zu tun, dass der Hund wie ein Roboter neben dir läuft oder ähnliches ist, aber dass der Hund gelernt hat, ich höre dir zu. Und es gibt nichts Geileres, als mit deinem Hund irgendwo hinzugehen und der Hund hört dir zu.
Das ist so spannend. Du erzählst das und du musst sofort immer Dinge einordnen. Ne? Du sagst Kontrolle und das heißt aber nicht wie ein Roboter sein. Und ich erlebe das in so vielen Gesprächen, dass wir scheinbar heute in so einer Zeit sind, wo so Worte irgendwie negativ behaftet sind und man sie dann immer sofort erklären muss.
Also ich weiß ja, was meine Leute unter meine Videos schreiben. Ich weiß ja, was meine Angriffspunkte sind. Und diese Angriffspunkte sind ja für mich, für den Unwissenden auch berechtigt. Und es ist doch einfach schön, sich gerade in so einem Podcast hinzustellen, solche Sachen einfach so ein bisschen zu relativieren. Weil es kann letztendlich ja jeder was von dem anderen draus lernen. Das ist ja das, was ich vorher schon noch unter den Hundetrainern gesagt habe. Ich habe jetzt zum Beispiel auch heute, wir hatten es heute gerade, meiner Lebensgefährtin mit der Lisa beim Spazierengehen, wo ich gesagt habe, das ist so schön, mit deinen Hunden spazieren zu gehen. Die lassen die Kleine beim Spazierengehen in Ruhe. Klar, der Jagdhund hat schon manchmal Bock, wo er einfach denkt, oh, das kleine Rattler-Ding könnte ich vielleicht doch mal jagen oder sowas. Aber der macht es nicht im Alter, weil nicht Jagd angesagt ist, weil da ganz klare Rituale dafür da sind. Aber die sind halt auch untereinander erzogen, auch dass die Sachen untereinander auch nicht klären müssen. So, und dann kannst du auch schon mal ganz viele Typen Hunde zusammen laufen lassen, ohne dass die sich gegenseitig jedes Mal versuchen, irgendwas klären zu müssen.
Punkt. Du sagst, die müssen nichts untereinander klären, weil du alles klärst.
Ja, das kläre ich auch schon, also das kläre ich ganz früh. Das lernen die bei mir schon im Welpenalter. Die dürfen miteinander spielen, aber gezielt. Also die rennen nicht irgendwo hier rausgehen und gleich anfangen hier Ellenbogen raus und ich jag den nicht. Nee, wir gehen erstmal schön raus. Spazieren, an der Leine, laufen ruhig nebeneinander los. Und dann lasse ich die alle auf einmal los. Dann lasse ich erstmal den los, der am ruhigsten wegläuft. Weil der am schnellsten wegläuft, das ist eh schon der unruhig ist an der Leine. So, und den lasse ich halt als letztes los, wenn der ruhig ist. Und schon hast du diese ganze Gruppendynamik so extrem entschärft und desensibilisiert, dass du unter den Hunden Ruhe hast. Da hast du nicht dieses, oh, ich muss jetzt was, auch selbst wenn andere Hunde zu uns ins Rudel kommen. Ich glaube, meine Hunde, die sind dann nicht diejenigen, die dann sagen, juhu, du darfst mit dazukommen. Aber wenn da so einer kommt, die wissen zumindest erstmal, dass die zu mir zu kommen haben. Und sie sind halt auch vom Wesen her so nicht unbedingt diejenigen, die strahlen das schon aus, dass die, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber das sind halt schon ernstzunehmende Gegner, muss ich wirklich so sagen. Aber auch nur, weil die auch diese Selbstsicherheit ausstrahlen. Und die meisten Hunde, die gehen dann auch. Also da habe ich noch nie irgendwelche Probleme gehabt. Ich habe jetzt gerade erst einen freilaufenden Hund im Wald getroffen, der ist herrenlos im Wald rumgeirrt. Der ist reingekommen, habe ich an die Leine genommen, habe ich schön mit ins Dorf genommen und habe dann in die Facebook-Gruppe reingeschrieben, ich habe hier den und den Hund im Wald gefunden. Und dann kam die Frau, ach, total goldig, super. Aber ich konnte den einfach als fremden Hund an die Leine nehmen und mit meinem Hund normal mit nach Hause nehmen. Ohne dass es irgendwo ist, ohne dass der eine sagt, boah, ich muss da mal am Arsch riechen, ich muss erst mal anknurren, ich muss erst mal niederbügeln oder ähnliches. Nix. Und ich genieße sowas einfach. Ich genieße sowas. Und das ist definitiv mit Arbeit verbunden. Und vor allen Dingen auch mal kritisch mit sich selbst auseinandersetzen. Und vor allen Dingen nicht immer auf Problemen rumreiten. Ich reite zum Beispiel ganz oft, fällt mir selber auch manchmal noch schwer, wenn ein Hund irgendwo was nicht so richtig funktioniert, ja, dann trainierst du es nochmal und noch. Nee, manchmal ist es einfach gut, wenn man das einfach mal 4 Wochen stehen lässt. Ignorieren.
Wie gehst du mit Kritik von außen auf euren Sport um? Ignorierst du das auch?
Es gibt Menschen, die wollen das nicht anders, die wollen das nicht anders, die wollen das nicht anders hören, die wollen das auch nicht anders sehen, die werde ich nicht verändern, die möchte ich auch gar nicht verändern. Die muss man einfach in ihrer Bubble lassen. Die Menschen, die sich kritisch darüber äußern und was wissen wollen, man kann mich über Instagram anschreiben, man kann mich über Facebook anschreiben, man findet meine Telefonnummer, Mailadresse auf all meinen Homepages. Also es ist total easy, meinen Kontakt herauszubekommen und sich mit mir sachlich und fachlich auseinanderzusetzen. Habe ich auch kein Problem damit. Aber ich werde nicht zu Menschen hingehen und sagen, hier, du musst es jetzt anders sehen. Es ist demjenigen seine Meinung. Und wenn demjenigen seine Meinung, die werde ich nicht verändern, wenn er es nicht will.
Verstehst du, dass man das kritisch sehen kann?
Ja, klar, verstehe ich das vollkommen. Es ist für jemanden, der dieses Wissen nicht hat, was in so einem Sport passiert und gemacht wird und das nie richtig erklärt bekommt. Und ich habe das jetzt gerade an der Zartzit gesehen in Kreuth, wo ja das erste Mal dieses Jahr das Monitoring war. Und neben dem ITP, wo natürlich auch sehr viele Veterinäre kritisch auf so eine große Veranstaltung gucken, gerade in der heutigen Zeit mit dem Thema Schutzdienst, Weißvorfälle und was es nicht alles gibt. Und ich habe mich da auch selbst mit richtig guten alten Hundesprosslern unterhalten und die gesagt haben, ey, erklär uns doch einfach mal im Sport. Und da habe ich denen das mal erklärt. Und da siehst du mal, was eigentlich so ein, wie auf die schnellen Rang standen, die haben so einen richtig Eye-Opener bekommen. Und das ist das, was mir ganz oft einfach fehlt, dass man einfach mal hingeht und sagt, erklär es mir doch einfach mal bitte. Nicht kritisieren, sondern erstmal wirklich hingehen und sagen, hey, lass es mich doch zumindest mal verstehen oder ich möchte dir mal 15 Minuten oder 20 Minuten, 30 Minuten kritische Fragen stellen, kannst du die mir beantworten? Und ich beantworte die auch gerne.
Das ist so krass, weil ein Teil dieser Geschichte, die man immer hört, ist ja, dass genau das nicht gemacht wird. Also, dass da keiner ist, der diese kritischen Fragen beantworten möchte.
Das Problem ist, und das ist halt das Problem, was ich halt im Schutzhunde, im Gebrauchshundesport ganz oft sehe, weil man es einfach nicht beantworten kann und weil man sich damit auch nicht auseinandersetzt. Man muss sich auch mal mit Kritik auseinandersetzen. Man muss sich auch mal mit kritischen Menschen auseinandersetzen. Das ist vollkommen normal, also und gerade in der heutigen Zeit. Und man kann nicht sagen, weil wir das schon immer so gemacht haben. Und es ist halt das, was auch in vielerlei Denkensweise, bei, ich will nicht jetzt sagen, zu vielen Leuten, aber einfach, ja, weil noch was noch ganz oft drin ist, diese Denkensweise ist einfach zu verbohrt. Und das ist einerseits zu verbohrt zu sagen, das, was ihr macht, ist schlecht. Andererseits aber zu verbohrt zu sagen, ich habe mich ja weiterentwickelt. Vor allen Dingen zu sagen, es ist ein Sport. Wir haben keine reisenden Bestien an der Leine. Und ich finde das immer, wenn ich das in Videos sehe, wo gesagt wird, oh, mein Hund ist von dem Schutzhund zusammengebissen worden, nur weil der Hund schwarz war und ausgesehen hat wie ein Schäferhund, heißt das noch lange nicht, dass das ein Schutzhund ist. Überhaupt nicht. Es gibt Herdenschutzhund. Und ich glaube, der Herdenschutzhund macht gravierende Verletzungen als wie jetzt unser großer Rottweiler oder Schäferhund, wenn man so einen Hund mal gesehen hat. Und auch das habe ich schon gesehen, was so ein Herdenschutzhund mit einem Otto-Normal-Hündchen anstellen kann.
Das ist spannend, was du sagst. Wenn du dir was wünschen könntest, was würdest du dir wünschen?
Toleranz. Toleranz und Respekt. Das sind eigentlich für mich so die zwei großen Punkte. Und das in alle Bereiche. Ja, das könnte total leicht sein. Ich habe nichts gegen denjenigen, der auch sagt, hier, ich möchte meinen Hund mit Hand auflegen, erziehen, alles. Wenn das für ihn und für seine Leute der richtige Weg ist, habe ich meinen totalen Respekt davor. Wer Erfolg hat, hat recht. Alles gut. Da werde ich auch nichts dagegen kriegen. Auch wenn ich jetzt sage, du, das ist gegen kynologische Lerngesetze und so weiter. Wenn du damit erfolgreich bist, alles gut, solange du keinen Hund quälst, alles gut. Aber auch, können wir jetzt schon wieder das nächste Thema aufmachen. Wann quäle ich einen Hund? Wenn ich ihn schlage oder wenn ich meine Probleme zu sein mache? Wir können alles drehen und wenden, wie wir wollen. Wir werden überall was finden, wo wir unserem Hund was Schlechtes tun.
Warum ist es so, dass wir eher das Schlechte suchen als das Gute?
Ich glaube, das ist unsere Gesellschaft. Es ist unsere Gesellschaft und es ist aber auch diese ganze Social-Media-Bubble, dieses Reacten, was ich mir ja wirklich tunlichst abgewöhnt habe, auf irgendwelche Sachen zu reacten. Ich würde so gerne, also glauben, ich würde so gerne auf so viele Sachen. Ich würde nächtelang hier im Livestream sitzen und am liebsten alles durch den Kakao ziehen, was ich könnte. Es gibt so viel. Ich werde es nicht tun. Leben und leben lassen. Ich möchte ein Mensch sein, weil ich finde, das macht doch mit alles durch den Kakao ziehen. Erstmal, jeder hat Leichen im Keller. Die habe auch ich im Keller. So, und jeder hat auch irgendwo mal angefangen. Und jeder musste seinen Weg gehen. Und jeder hat auch dabei Fehler gemacht. Aber jetzt auf alles tun nichts zu verteufeln und überall anfangen, jeden bitterbös den Erdboden gleich machen. Nee, tut mir leid, wir haben schon viel zu viel Krieg und so weiter in der Welt und viel zu viel Hass. Und es, ich finde es schlimm, alles auf Hass aufzubauen. Und es ist egal, wer mich auch wie angreift, ich werde jeden respektvoll gegenübertreten, ich werde auch jeden respektvoll die Hand geben. Aber ich werde mich nicht darauf herablassen, über irgendwelche Sachen so diesen Held zu verteilen, mache ich nicht.
Was sind deine Ziele, was sind deine Visionen für die Zukunft?
Ich kann dir ein Bild von meinem Vision Board schicken. Jetzt heißt es erstmal einfach nur glücklich sein. Für mich glücklich sein. Ich brauche, und das ist auch das, was ich die letzten 3 Jahre lernen musste, du brauchst vor allen Dingen auch deinen inneren Frieden. Und den habe ich jetzt gefunden. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig gewesen. Innere Frieden, auch mal Nein sagen, auch ganz wichtig. Und damit lebt es sich einfach besser.
Ey, Basti, vielen Dank für heute. Das war ein cooler, grober Rundumschlag.
Bitteschön.
Du darfst als kleines Dankeschön für deine Zeit und deine Geschichte natürlich auch noch eine Tierschutzorganisation benennen, an die Mera dann deinen Namen 500 € spendet. Wo geht das Geld hin?
Das wird gehen an die Christiane Rohn, Lebenswürde für Tiere. Nice. Liebe Grüße gehen raus. Eine Person, die an meinem Erfolg beteiligt ist. Sehr beteiligt. Wenn ich sie nicht gehabt hätte, hätte ich heute nicht die Einstellung zum Hund.
Ich sag dir, wie es ist. Eine der Menschen, von dem ich in meinem Leben am meisten gelernt habe.
Wenn man uns nebeneinander hinstellen würde, total. Ich will es jetzt nicht sagen, doch unterschiedlicher Meinung sind, was das Thema Hund angeht. Aber wenn ich sie nicht gehabt hätte, wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Also wirklich, da sind vor 20 Jahren, über 20 Jahren, das habe ich ihr zu verdanken.
Cool. Da geht's hin mit den besten Grüßen und an dich nochmal vielen, vielen Dank.